vor einem Jahr noch, haben wir uns hier schon mit dem Thema beschäftigt, aber da habe ich noch Vorträge vorbereitet und habe gedacht, da muss ich noch groß erklären, was KI-Sprachmodelle sind. Inzwischen reicht es einfach zu sagen, ja, KI-Sprachmodelle, das ist sowas wie ChatGPT.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cybersnacks, dem Cybersicherheitspodcast der Allianz für Cybersicherheit. Mein Name ist Simona Autolitano und heute bin ich mit Agnieszka Pawłowska. Heute nehmen wir an den 23. Juni auf. Zum Abschluss unserer KI-Reihe wollen wir heute das Thema große KI-Sprachmodelle betrachten. Oft auch als LLM bezeichnet vom englischen Wort Large Language Models.
Und eben diese Large Language Models, diese großen KI-Sprachmodelle, sind spätestens seit ChatGPT nicht nur für Expertinnen und Experten ein Schlagwort, sondern sie sind aller Öffentlichkeit bekannt. Und natürlich nehmen wir das zum Anlass, unsere große KI-Reihe damit abzuschließen. Und ChatGPT, das ist ein Akronym für Generative Pre-trained Transformer, ein leistungsstarkes und vielseitiges Tool zur Verarbeitung natürlicher Sprache, das fortschrittliche Algorithmen des maschinellen Lernens verwendet, um menschenähnliche Antworten in Sprache zu erzeugen. Wir wollen darüber sprechen, wie solche Modelle funktionieren, wofür sie verwendet werden und wie sie unter IT-Sicherheitsaspekten betrachtet werden können.
Für das Gespräch konnten wir zwei BSI-Kolleginnen gewinnen, die zum Thema ChatGPT forschen. Anna und Andrea arbeiten im BSI und beschäftigen sich genau mit dem Thema Sicherheit in der künstlichen Intelligenz mit Schwerpunkt auf generativen KI-Modellen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid.
Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen.
Hallo, auch von meiner Seite. Dankeschön.
Bevor wir anfangen, haben wir mit meiner Kollegin hier gedacht, okay, wir würden gerne eine lustige Frage erstmal stellen. So ein bisschen, dass wir uns besser kennenlernen können. Wenn ihr ein KI-System entwickeln würdet, wie würdet ihr es nennen?
Ich finde Kiosk ganz gelungen. Weiß noch nicht, wofür das OS und das K stehen könnte. Aber an sich ein lustiges Wort. Das heißt, vielleicht könnte man das verwenden, um sein KI-Modell so zu nennen.
Anna, hast du auch noch eine Idee?
Ja, ich würde mein KI-Modell Monkey nennen, um quasi die Evolution noch mit ins Spiel zu bringen.
Monkey auch mit KI am Ende. Das KI immer mit dabei,
genau,
gedacht,
ja.
Ist.
Sehr schön.
Sehr cool. Ja, dann gehen wir mal direkt rein in das Thema, nämlich ChatGPT. Wir haben wirklich in jeder einzelnen unserer drei letzten Folgen zum Thema KI ChatGPT erwähnt oder sind auch näher darauf eingegangen. Wir haben über ethische Aspekte gesprochen. Wir haben auch in Bezug auf Regulierung und Zertifizierung das ChatGPT betrachtet. Lass uns einen Schritt zurückgehen und auf die Grundlagen schauen. ChatGPT als ein Beispiel für ein großes KI-Sprachmodell. Was sind KI-Sprachmodelle?
Vor der Beantwortung der Frage würde ich gerne eine kleine Verbesserung vornehmen. Und zwar ist ChatGPT nicht selbst ein Sprachmodell, sondern GPT ist das unterliegende Sprachmodell. ChatGPT ist vielmehr die Anwendung, die GPT nutzt.
Vielen Dank, Anna, für diese Einordnung. Genau, das ist erstmal ein wichtiger Unterschied, der eben, glaube ich, Expertinnen und Experten automatisch, sie wissen es, aber ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer hatten das noch nicht so in der Differenzierung parat. Von daher ein wichtiger Einstieg.
Gerne. Dann wollen wir jetzt mal über große KI-Sprachmodelle reden. Technisch gesehen sind KI-Sprachmodelle statistische Modelle, die eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über Wortfolgen angeben. Sprich, sie ordnen jeder beliebigen Folge von Wörtern eine Wahrscheinlichkeit zu. Dadurch ermöglichen sie, auf eine textuelle Eingabe hin einen Text als Ausgabe zu erzeugen, der dann gemäß dem jeweiligen Modell als wahrscheinlich erscheint. Ein Sprachmodell kann also grundsätzlich als ein Tool zur Textvervollständigung gesehen werden, das auf einen Prompt hin, also einen Textanfang bzw. eine Texteingabe, eine passende Fortsetzung, also eine Ausgabe erzeugt. Der Inhalt der Ausgabe hängt dabei von der Eingabe und von gegebenenfalls zuvor getätigten Ein- und Ausgaben ab. Die meisten Sprachmodelle basieren auf neuronalen Netzen, welche die genannte Wahrscheinlichkeitsverteilung während des Trainingsprozesses durch Betrachtung von Unmengen an Textdaten erlernt. Aber nicht nur die Menge an Textdaten ist groß, mit denen das Modell trainiert. Heutige Sprachmodelle sind auch groß in dem Sinne, dass die Anzahl an Parametern der zugrunde liegenden neuronalen Netze im Milliarden- oder sogar Billionenbereich liegt. Aufgrund dieses Größenaspekts erfordert das Training solcher Modelle eine hohe Rechenleistung, sodass sie nur von Entwicklern, die über entsprechende Rechenkapazitäten verfügen, trainiert werden können. Auf die Frage, welche Fähigkeiten Sprachmodelle haben, also was sie können, gibt es eine Vielzahl an Antworten. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig, wobei die Themenbereiche nicht nur im Bereich der herkömmlichen Sprachverarbeitung liegen, sondern auch in Bereichen wie der Jura, der Medizin oder der Informatik. Neben naheliegenden Anwendungsszenarien wie zum Beispiel der Übersetzung, der Erstellung von Textzusammenfassungen, Klassifikationen und Rechtschreibeprüfungen können Sprachmodelle zum Beispiel auch genutzt werden, um Phishing-E-Mails zu detektieren, Programmcode zu generieren, bekannte Sicherheitslücken in Code zu finden oder auch um Netzwerkverkehr auf Anomalien zu untersuchen.
Ja, vielen Dank. Das hilft uns sehr gut jetzt, um ein bisschen besser das Thema zu verstehen. So, du hast schon am Anfang angedeutet, ChatGPT ist eine Anwendung. Das heißt, ich würde gerne jetzt genau näher zu diesem Thema sprechen. Was kann ChatGPT machen und ja, wer hat das entwickelt?
Entwickelt wurde ChatGPT vom US-amerikanischen Unternehmen OpenAI und es ist eine Webanwendung letztendlich, die zum Führen von Dialogen optimiert wurde und ein Chatbot bereitstellt. Sprich, man kann mit dieser Anwendung oder mit ChatGPT selbst reden. ChatGPT nutzt dabei je nach Version das große Sprachmodell GPT 3.5 oder 4 und verarbeitet auf diese Weise, also anhand dieses Sprachmodells, dann textuelle Eingaben und erzeugt passende Textausgaben. Um die Ausgaben, die das Sprachmodell erzeugt, in die Richtung menschlicher Präferenzen und Absichten zu lenken, wendet OpenAI nach dem eigentlichen Training ihres Modells eine weitere Technik an, die sich Reinforcement Learning from Human Feedback nennt. Dabei wird das Modell verfeinert, indem Menschen die Ausgaben des Modells positiv oder negativ bewerten und das Modell bei guten Ausgaben eine entsprechende Belohnung erhält. Auf diese Weise wird in ChatGPT beispielsweise die Erzeugung von diskriminierenden oder schädlichen Ausgaben, wie beispielsweise Entwürfe für Phishing-E-Mails oder von Malware, erschwert, da sie während des Feedback-Prozesses immer negativ bewertet wurden.
Darf ich da an der Stelle mal nachfragen? Das klingt ja so, als würde ChatGPT trainiert wie so eine Art pavlovscher Hund. Wie funktioniert denn dieses Belohnungssystem genau?
Bei dem Belohnungssystem handelt es sich im Grunde genommen um ein zweites KI-System, was noch hintergeschaltet wird, hinter das Sprachmodell, von dem wir ja schon gesprochen haben. Und dieses KI-System bekommt als Eingabe, als seine Ausgangsdaten, eine Ausgabe, die von ChatGPT getätigt würde und bewertet diese dahingehend, wie gut ein Mensch diese Ausgabe finden würde und gibt dann einfach einen Score aus, der sagt, weiß nicht, von 1 bis 10, das war eine gute Antwort oder das war eine schlechte Antwort oder irgendetwas dazwischen. Und dann läuft dieser Score zurück an das Sprachmodell und gegebenenfalls, wenn es sich um einen schlechten Score handelte, wird dann die eigentliche Ausgabe des Sprachmodells noch wieder angepasst. Und dieses Bewertungsmodell, das wird halt tatsächlich mit menschlichen Bewertungen trainiert. Das heißt, in einer Trainingsphase, bevor das Ganze funktional eingesetzt werden kann, müssen hier tatsächlich Daten von Menschen erhoben werden, die verschiedene Ausgaben eines Sprachmodells bewerten.
Das ist total spannend. Wir haben in einer letzten Folge, nämlich in der Folge KI und Ethik, eben auch darüber gesprochen, was muss passieren, damit in der Pluralität der Weltbilder, die auch gerade durch ChatGPT und durch diese Öffnung irgendwie der natürlichen Daten irgendwie in die KI eingespielt wird. Wie wird diese Pluralität so aufgefangen, dass man zumindest diskriminierende Ergebnisse minimiert und gleichzeitig weiter von einer offenen Gesellschaft und Ausgaben von ChatGPT hin zu einer offenen und diskriminierungsfreien Gesellschaft sprechen kann? Also wenn ihr sagt, da ist eine KI dahinter geschaltet, wie wird denn da irgendwie der Auswahlprozess gemacht, wie diese Bewertung stattfindet?
Das ist tatsächlich aus dem Gesichtspunkt der Ethik eine große Frage, denn ja, wer bewertet eigentlich, wie gut ist eine Aussage, die so ein Sprachmodell tätigt? Wenn man hier jetzt sich etwas wünschen sollte, dann müsste man sich wünschen, dass diese Bewertungen, die in das Training dieses Bewertungsmodells einfließen, dass die tatsächlich von sehr vielfältigen Menschen aus verschiedensten Kulturkreisen getätigt werden. Sicherlich ist das in der Realität nicht so, denn das obliegt tatsächlich komplett den Betreibern dieser Modelle, wie sie das durchführen. Und es ist sicherlich ein Punkt, wo gerade diese ethischen Aspekte kritisch betrachtet werden müssen, ja.
Okay, das heißt, es ist dann eine Art von freiwilliger Selbstverpflichtung bei den Unternehmen, die das einsetzen. An diesem Punkt setzt es dann an.
Genau, tatsächlich. Auch generell diese Einführung eines solchen Bewertungssystems obliegt komplett den Unternehmen selber. Das ist praktisch etwas, was sie sich selbst auferlegen. Das ist nichts, was irgendwie gesetzlich oder in sonstiger Weise vorgeschrieben ist.
Wir hatten ja eben schon mal über die Möglichkeiten und Chancen von KI-Sprachmodellen gesprochen. Und da klang auch schon ein bisschen dieses Thema IT-Sicherheit an. Nochmal konkret auf diesen Punkt. Welche Chancen seht ihr mit Blick auf die IT-Sicherheit bei den großen Sprachlernmodellen?
Genau, also was Sprachmodelle natürlich besonders gut können, ist Texte zu bewerten. Und da gibt es sicherlich im Bereich der IT-Sicherheit einen großen Anwendungsbereich, wenn es zum Beispiel darum geht, unerwünschte Inhalte zu finden. Also sei es jetzt sowas wie Spam- und Phishing-Mails zu identifizieren oder auch in sozialen Netzwerken, dass man da zum Beispiel Hate Speech oder sonstige diskriminierende Beiträge schnell herausfiltern möchte. Das ist sicherlich ein großer Bereich, in dem die Sprachmodelle eingesetzt werden können. Und ansonsten kann man sich überall, wo ja Textverarbeitung in größeren Mengen stattfindet, sei es, dass man schnell Texte zusammenfassen möchte oder dass man sich schnell Texte erstellen lassen muss, zum Beispiel für Berichtserstellungen für Sicherheitsvorfälle, wie wir es im BSI auch machen. Das sind sicherlich auch Bereiche, in denen das Ganze große Anwendungsmöglichkeiten hat. Und wenn man dann etwas mehr in die technische Richtung geht, dann können diese Modelle, sofern sie dann während ihres Trainings auch Programmcode gesehen haben, auch für die Programmierung verwendet werden. Das heißt, sie können bei der Erstellung von Programmcode unterstützen, was natürlich im Bereich der IT-Sicherheit auch oft der Fall ist. Und sie können auch andersrum dafür genutzt werden, Programmcode zu analysieren. Das heißt, man kann Programmcode, der irgendwo auftaucht, den kann man in dieses Modell reingeben und das Modell fragen, ob es irgendwelche bekannten Sicherheitslücken erkennt. Es ist keine Garantie dafür, dass es jegliche Sicherheitslücken erkennen wird, aber es gibt zumindest Hinweise darauf. Und wenn man jetzt noch ein bisschen technischer denkt, dann kann man sich auch vorstellen, dass sämtliche andere Daten, die zwar nicht natürlichsprachiger Text sind, aber irgendwie in textueller Form vorliegen, also zum Beispiel Datenverkehre, Aufzeichnungen darüber, dass man die auch mit der Hilfe der Modelle analysieren kann. Dafür muss man die Modelle eventuell noch etwas weiterentwickeln, aber prinzipiell haben sie dafür auch die Fähigkeit.
Also es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten, in denen KI uns helfen kann, mehr Cybersicherheit zu erreichen. Aber ich glaube, wie in allen Dingen, gibt es auch unberuhigende Aspekte. Also welche Risiken gibt es denn durch den Missbrauch von großen Sprachmodellen?
Ja, da ist die Palette eigentlich ziemlich groß, weil sämtliche Szenarien, die auf schädlichem Text basieren, können eine potenzielle Folge des Missbrauchs von Sprachmodellen sein. Zum Beispiel, wenn ich an Falschinformationen denke, die im Internet verbreitet werden oder auch die Generierung von Hate Speech und deren Verbreitung über Social Media Kanäle, dann sind das auf jeden Fall typische Missbrauchsszenarien von Sprachmodellen. Auch im Bereich von Social Engineering, zum Beispiel bei der Durchführung von Phishing-Kampagnen, können LLMs unterstützend wirken. Sie erzeugen dabei nicht nur automatisiert überzeugende Texte, sondern man kann auch den Schreibstil der Texte entsprechend anpassen, sodass er zum Beispiel dem einer bestimmten Organisation oder Person ähnelt und auf eine bestimmte Zielperson oder Personengruppe zugeschnitten ist. Und die Gefahr des Missbrauchs von Sprachmodellen zu Phishing-Zwecken steigt weiterhin mit den Fähigkeiten der Anwendung, die das Sprachmodell letztendlich verwendet. Wenn diese beispielsweise auf Social-Media-Plattformen zugreifen kann oder zum Beispiel auf die Webseite eines Unternehmens, können zusätzliche Informationen abgegriffen werden durch das Sprachmodell, die letztendlich dann zur Erstellung der Phishing-Mails verwendet werden können. Ein weiteres Risiko ist auf das Training der LLMs mit Programmcode zurückzuführen, was meine Kollegin eben ja schon erwähnt hatte. Die meisten LLMs sind nämlich dadurch in der Lage, Code zu verarbeiten und zu erzeugen. Das inkludiert aber auch dann die potenzielle Fähigkeit, Schadcode zu generieren. Dabei werden auf Seiten des Nutzers keine Programmierkenntnisse benötigt, weil in ChatGPT beispielsweise genügt es, die gewünschte Funktion der Schadsoftware in Worten beschreiben zu können. Zuletzt muss man auch das Risiko betrachten, das darin besteht, dass nicht der Nutzende des Sprachmodells direkt das Sprachmodell missbraucht, sondern ein Angreifer die Person bzw. die Eingabe an das Sprachmodell manipuliert und dadurch letztendlich ein unerwünschtes Verhalten hervorruft. Zum Beispiel kann er in einem Dokument oder auf einer Webseite Anweisungen an das Sprachmodell verstecken. Wenn die Person dann diese Webseite aufruft oder das Dokument öffnet und es zusammenfassen möchte, mithilfe des Sprachmodells, dann kann das sein, dass das Sprachmodell versehentlich mit den Anweisungen, die der Angreifer versteckt hatte, gefüttert wird.
Das sind jetzt viele konkrete Beispiele, wie man missbräuchlich diese Modelle benutzen kann. Also das heißt, das ist schon intendiert. Ich muss kriminelle Absichten haben und dann habe ich tatsächlich auch hier ein mächtiges Tool. Ich sehe einfach auch schon viel Herausforderung in der kommenden Zeit, wo man auch sensibilisieren und agieren muss. Es gibt aber bestimmt noch andere IT-Sicherheitsaspekte abseits von kriminellen Absichten. Also fallen euch da auch noch Beispiele ein, wenn wir nicht von dem Kriminellen sprechen, aber wo trotzdem ein IT-Sicherheitsproblem, eine IT-Sicherheitslücke auftreten kann?
Ja, generell ist das größte Risiko meiner Meinung nach, dass die Menschen ein zu großes Vertrauen in die Modelle und ihre Ausgaben haben. Ob das jetzt hinsichtlich IT-Sicherheit ist oder nicht, ist erstmal unabhängig davon. Aber Sprachmodelle an sich verfolgen zumindest ursprünglich nicht das Ziel, faktisch korrekten Text zu erzeugen oder sicheren Code zum Beispiel zu generieren, sondern sie werden lediglich darauf trainiert, auf eine textuelle Eingabe hin eine passende Ausgabe zu erzeugen. Wenn das Modell jetzt während seinem Training viel Code gesehen hat, der eine bestimmte Schwachstelle enthält, dann wird es im Nachhinein auch denken, dass dieser Code korrekt ist oder eine passende Ausgabe ist. Sprich, ich kann nicht erwarten, dass das Modell mir sicheren Code liefert, wenn es auf unsicheren Code trainiert wurde beispielsweise. Neben dem Risiko muss natürlich auch betrachtet werden, dass bei vielen cloud-basierten Anwendungen, die Sprachmodelle verwenden, keine Garantien hinsichtlich der Vertraulichkeit der eingegebenen Daten gegeben werden. So ist es häufig möglich, dass meine Ein- und Ausgaben, also meine Eingaben, die ich an das Modell übermittle und die Ausgaben, die ich zurückgeliefert bekomme, für das weitere Training verwendet werden. Daher würde ich anraten, dass Nutzer stets über die Risiken aufgeklärt werden, sei es jetzt darüber, dass Modelle und ihre Ausgaben möglicherweise nicht faktisch korrekt sind, oder zum Beispiel, dass ihre Daten, die sie eingeben, in das Modell abfließen könnten. Nutzer sollten deswegen die Ausgaben der Modelle immer auf Faktizität prüfen und kritisch hinterfragen. Und je nachdem, wenn ich Text weiterverarbeiten möchte, den das Modell mir ausgegeben hat, sollte ich ihn überprüfen, bevor ich ihn beispielsweise irgendwo veröffentliche. Außerdem sollten Unternehmen, die Sprachmodelle verwenden möchten, immer die potenziell entstehenden Risiken überprüfen und auf ihre Tragbarkeit hin bewerten.
Anna, du hattest das ja gerade schon angesprochen. Sensibilisierung und Aufklärung ist essentiell in der Anwendung von ChatGPT und anderen Sprachmodellen. In dem Zusammenhang ist auch immer dieser Begriff Transparenz gefallen. Also die Unterscheidung, habe ich es jetzt hier mit einem Text zu tun, der von diesem sogenannten stochastischen Papageien, also von einem Sprachmodell entwickelt worden ist. Also ein Text, der auf Wahrscheinlichkeit beruht und nicht, weil ein Bewusstsein dahinter steht, das tatsächlich sich mit dem Text und den Inhalten auseinandergesetzt hat und das eine Meinung in dem Text wiedergibt? Oder habe ich es mit einem Text zu tun, eben der von einem Menschen entwickelt worden ist, also einem natürlichen Output quasi eines Bewusstseins? Wenn wir jetzt an diese Transparenz denken, wie kann man eben zwischen diesen unterschiedlichen Textausgaben unterscheiden? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, Qualitätsmerkmale? Wie seht ihr das?
Ja, das ist tatsächlich inzwischen sehr schwer geworden. Also bei früheren Sprachmodellen, wenn wir mal so vielleicht 3, 4, 5 Jahre zurückgehen, da war das noch relativ einfach. Die haben auch noch häufig so sehr strikte Muster eingehalten in ihrer Sprache, waren sehr monoton. Oder es gab tatsächlich Modelle, die wirklich noch Fehler gemacht haben, grammatikalischer Art, die einfach aufgefallen sind. Das ist tatsächlich bei den neuen Modellen, die meisten, die schon mal ChatGPT ausprobiert haben, wissen das. Das ist in der Regel sehr, sehr flüssiger Text, der da rauskommt, der nicht auf irgendwelche Fehler hindeutet. Das heißt, es ist sehr schwer geworden, als Mensch das Ganze zu erkennen, ob jetzt wirklich ein Text von ChatGPT oder von einem Menschen verfasst wurde. Was man vielleicht ganz allgemein sagen kann, ist, dass ChatGPT oft eher oberflächlich antwortet. Und gerade wenn man jetzt sehr fachspezifische Aufgaben an das Modell stellt, dann ist es tatsächlich auch häufig so, wenn ich mich in dem Fachgebiet sehr gut auskenne, dann kann ich beurteilen, dass vielleicht das, was dabei rauskommt aus so einem Sprachmodell, dass das eher auch inhaltlich falsch ist. Oder halt inhaltlich einfach auf einer Ebene bleibt, die sehr oberflächlich ist, die ich jetzt von jemandem, der zum Beispiel das Fach studiert, nicht erwarten würde. Es gibt auch verschiedene Ansätze, eine technische Detektion von solchen Texten durchzuführen, beziehungsweise technisch zu detektieren, ist ein Text menschengeschrieben oder ist er von einem Sprachmodell verfasst. Da muss man leider sagen, für ganz allgemeine Anwendungsfälle, also für jeglichen Text, der zu jeglichem Thema sein kann, ist es sehr schwierig und da gibt es aktuell keine technische Lösung, die zuverlässig funktioniert. Das heißt, hier muss man wirklich sagen, man kann solche Tools, die vielfach auch im Internet angeboten werden, eher nur als Hinweis verstehen, um vielleicht mal kritisch nochmal auf einen Text drauf zu gucken, wenn man sowieso schon den Verdacht hat, dass der von einem Sprachmodell verfasst werden sein könnte, dass man dann nochmal sich vielleicht durch diese Detektionstools rückversichert, ja, auch dieses Tool sieht das so. Aber die eigentliche Entscheidung darüber, ob jetzt vielleicht jemand eine Leistung mithilfe von ChatGPT sich erschwindeln möchte, die muss man tatsächlich selber treffen. Da gibt es leider keine technischen Hilfsmittel.
Verfolgt ihr denn so ein bisschen die Diskussion, also seien wir mal konkret, an der Universität oder an der Schule, das ist ja eben auch ein Anwendungsfeld, wo man wirklich missbräuchlich Arbeiten erstellen kann und als eigene ausgibt, die vielleicht dann irgendwie die KI erstellt hat. Verfolgt ihr die Diskussion, wie man entweder in die Detektion da reingeht oder ob tatsächlich auch Haus- und Abschlussarbeiten jetzt komplett neu gedacht werden vielleicht, weil das Tool ja da ist und jetzt Unterstützung sowieso herangezogen wird?
Genau, also ich sehe das ähnlich, das Tool ist da. Man wird es nicht verhindern können, dass jemand, der das nutzen möchte, es auch nutzt. Das heißt, vielleicht ist es der bessere Ansatz, dass man das Tool als Unterstützung zulässt und vielleicht eher die Studenten oder die Schülerinnen und Schüler sensibilisiert, dass sie richtig mit diesen Tools umgehen können und auch wirklich lernen, dieses als Unterstützungstool zu sehen und vielleicht Aufgaben stellt, wie evaluiere dann, wie dieser automatisch generierte Text einzuordnen ist, ob der jetzt wirklich das Ergebnis bringt, was ich auch erwarten würde oder ob man vielleicht dann zu dem Schluss kommt, nee, eigentlich kann ich das selber doch viel besser, als das Sprachmodell es jetzt ausgegeben hat. Ich denke, ein ganz schwieriger Bereich wird der Bereich sein, wo es wirklich um rein kreative Aufgaben geht. Also wenn ich mir jetzt einen Englischlehrer vorstelle, der seinen Schülern aufgibt, sie sollen als Hausaufgabe ein Gedicht selber verfassen. Das ist natürlich was, das kann ChatGPT super. Und da wird man auch nicht irgendwie in das Problem rennen, dass ChatGPT irgendwelche faktischen Ausgaben falsch tätigt, weil bei Gedichten gibt es nun mal keine richtigen faktischen Aussagen. Das heißt, bei solchen Aufgaben, die wirklich sehr kreativ sind, da muss man wahrscheinlich dazu übergehen, die irgendwie anders zu realisieren, als sie als Hausaufgabe zu stellen oder ähnliches.
Ja, also ich muss sagen, auch wegen meiner Erfahrung an der Uni, ich bin parallel auch an der Universität hier in Bonn. Und tatsächlich, wir sprechen auch ab und zu über das Thema ChatGPT. Und dort wird auch gesagt, die Studenten sollten tatsächlich auch das verwenden und lernen, wie das Tool gut verwendet werden kann. Das ist auch so, ich denke, wahrscheinlich, was man machen muss, ne? Wenn man sagt an Studenten, okay, ihr solltet überhaupt nicht das Tool verwenden, dann die würden sowieso irgendwie das weiterhin benutzen. Und deswegen, auch was ich sehe, an der Uni wird wirklich besprochen, ja, man kann das verwenden, man muss nur lernen, dass zum Beispiel, man kann sich nicht immer auf das Tool oder die Outputs vertrauen lassen. Also das finde ich auch ganz interessant an der Universität. Gut, also ich habe auch noch eine Frage im Bereich Verwendung von ChatGPT, aber statt an der Universität eher in Bewerbungsverfahren, also im Bereich HR. Wie seht ihr das? Welche potenziellen Auswirkungen können solche große Sprachmodelle tatsächlich für HR haben?
Also ich denke, es wird sich nicht verhindern lassen, genauso wie wir es eben auch schon gesagt haben bei den Studierenden, bei denen wird man nicht verhindern können, dass die ChatGPT einsetzen, wenn sie denn möchten. So wird sich auch nicht verhindern lassen, dass Bewerbende vielleicht ChatGPT einsetzen, um ihre Bewerbungsschreiben aufzubessern. Mhm. Anna hat vorhin die nette Bemerkung gemacht, vielleicht ist das auch besser so. Dann wird man zumindest als Personaler nicht mit ganz schlechten Bewerbungen bombardiert. Genau, es wird sich also nicht verhindern lassen, dass Bewerbende das nutzen, um ihre Bewerbungen zu schreiben. Wenn wir jetzt in die andere Richtung gucken, also könnte man sich tatsächlich so etwas vorstellen wie irgendeine Art von Scoring-basiertem System, auf dem dann Bewerbungen bewertet werden. Da müssen wir jetzt tatsächlich ein bisschen in die rechtliche Richtung gucken. Das heißt, da sind wir vom BSI dann auch eher außen vor. Es gibt ja auf EU-Ebene Bestrebungen, den AI-Act umzusetzen. Das heißt, gesetzlich vorzuschreiben, wie KI eingesetzt werden darf. Und nach der jetzigen Planung wird alles, was irgendwie in die Richtung Bewertung von Bewerbungen geht, in den Bereich der Hochrisiko-KI fallen unter diesen gesetzlichen Aspekten. Das heißt, da wird es in Zukunft wahrscheinlich sowieso sehr strenge regulatorische Vorschriften geben, die hier den Einsatz ja zumindest erschweren oder mit sehr großen Dokumentationspflichten versehen werden.
Und jetzt unsere abschließende Frage, gerne an euch beiden. Wir wollen jetzt ein bisschen so über die Zukunft sprechen. Wird ChatGPT die Welt verändern?
Ja, das ist natürlich eine große Frage. Wir haben sicherlich gesehen, dass ChatGPT erstmal einen Impact auf die Welt hatte, wie es vielleicht keine andere KI-Technologie zuvor hatte. Einfach dadurch, dass OpenAI sie so breit verfügbar gemacht hat. Und es auch in den Mainstream-Medien aufgetaucht ist. Die Frage ist, ob das so weitergeht oder ob vielleicht irgendwann, wenn jeder mal sich schöne Gedichte von ChatGPT hat generieren lassen, dann irgendwann der Hype auch abflacht und vielleicht das Ganze eher in die Richtung geht, wie kann man sowas tatsächlich praktisch verwenden. Also da ist natürlich jede Menge denkbar, was auch die Digitalisierung vorantreibt. Also jegliche Verarbeitung von Text kann natürlich potenziell erstmal vereinfacht werden durch den Einsatz von solchen großen KI-Sprachmodellen. Und das kann natürlich im dem Bereich der ja, Office-Anwendung, nenne ich es mal, eine große Entwicklung herbeiführen. Insgesamt ist sicherlich sehr schwer absehbar, wo das Ganze hinführen wird, weil es aktuell sich sehr dynamisch entwickelt. Wenn wir zurückdenken, vor einem Jahr noch haben wir uns hier schon mit dem Thema beschäftigt, aber da habe ich noch Vorträge vorbereitet für ein halbes Jahr später und habe gedacht, da muss ich noch groß erklären, was KI-Sprachmodelle sind. Inzwischen reicht es einfach zu sagen, ja, KI-Sprachmodelle, das ist sowas wie ChatGPT und dann hat jeder eine Vorstellung, worum es zumindest im Groben geht. Das heißt, es ist wirklich sehr schwer, sich vorzustellen, wo das Ganze auch kurz- bis mittelfristig hinführt. Und natürlich haben die Modelle ein großes Potenzial, auch dahingehend, wenn ich jetzt an andere Bereiche der KI denke, also zum Beispiel in die Robotik, wenn ich mit einem Roboter in menschlicher Sprache kommunizieren kann, weil der irgendwo ein Sprachmodell eingebaut hat, dann ist das sicherlich ein großer Fortschritt und wird sehr interessant sein, wohin das führt.
Anna, teilst du auch diese Vision von Andrea? Wie siehst du die Zukunft?
Ja, ich sehe es eigentlich genauso wie Andrea. Also ich glaube auch, dass sich in der nächsten Zeit noch vieles tun wird und auch, wie Andrea jetzt schon gesagt wird, dass es in den im Bereich der multimodalen Modelle immer mehr Entwicklung geben wird, sprich Modelle, die auch mit anderen Daten als Text arbeiten können und auch andere Daten erzeugen können. Ich stelle mir eher die Frage, ob ChatGPT die Welt schon gewissermaßen verändert hat, weil ich glaube, wenn ich mich das nicht fragen würde oder wenn es das nicht hätte, dann wären wir jetzt aktuell nicht hier und würden über ChatGPT reden.
Good point. Ja, und also tatsächlich frage ich mich auch, alle diese rechtliche Entwicklungen, du hast, Andrea, auch schon über die AI Act kurz gesprochen, also inwiefern auch solche rechtliche Angaben die Zukunft vom Sprachmodelle dann beeinflussen werden. Das ist dann eine große Frage und bestimmt eine große Herausforderung. Und ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war für mich sehr, sehr spannend. Dankeschön.
Vielen Dank auch von mir für das ganz interessante Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat uns sehr gefreut.
Ihr seid aber noch nicht entlassen, denn langjährige Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, an dieser Stelle zum Schluss jeder Folge kommt der Cybersnacks-Radar. Das heißt, wir stellen Themen, Veranstaltungen, Publikationen vor, die aus unserer Sicht in den nächsten Monaten, in der nächsten Zeit cybersicherheitsrelevant sind. Ihr dürft gerne anfangen. Unsere Gäste fangen nämlich immer an. Was habt ihr beiden auf dem Radar?
Genau, wir können vielleicht als erstes darauf hinweisen, dass wir ein Dokument auf der BSI-Webseite veröffentlicht haben, in dem es um die großen KI-Sprachmodelle auch geht. Das heißt, wir haben da das, worüber wir heute gesprochen haben, auch nochmal kompakt niedergeschrieben. Und wir haben auch mit Kollegen vom Verbraucherschutz zusammen, die auch bei uns im BSI im Haus sind, das Ganze noch so runtergebrochen, dass auch der normale Bürger das Ganze für sich nutzen kann und den Überblick darüber bekommt, was er im Bereich dieser KI-Sprachmodelle erwarten muss und worauf er achten sollte.
Genau, für die Zukunft können wir vielleicht noch sagen, dass wir die Veröffentlichung natürlich auch immer aktuell halten wollen. Sprich, wir werden uns jetzt in Zukunft nicht mehr auf die Sprachmodelle auch beschränken, sondern einen Schritt weitergehen. Dadurch, dass die Modelle immer mehr mit anderen Informationen angereichert werden, mit anderen Informationsarten, werden auch wir uns in den Bereich der multimodalen Modelle bewegen und dann hoffentlich auch in naher Zukunft aussagekräftig da zu sein.
Alles klar, vielen Dank. Und ich habe auf dem Radar eigentlich etwas, was ihr mir vorweggenommen habt, ihr beiden, weil ich wollte eben auch auf diese Publikation des BSI hinweisen, Chancen und Risiken für Industrie und Behörden bei großen Sprachmodellen. Wir werden das natürlich in unseren Shownotes verlinken. Aber ich nehme eher ein To-Do mit aus dem Gespräch, dass ich nämlich gerne noch mal ein bisschen daran arbeiten würde mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem BSI, also auch gerne auch mit euch, an den Anwendungsfällen für Unternehmen, dass man das noch ein bisschen klarer hat, wo genau werden diese Sprachmodelle eingesetzt, wo bieten sie die Chancen, dass man das noch so ein bisschen mehr auf den Punkt vielleicht für die Teilnehmer der ACS sichtbar macht. Also ich glaube, wir haben da noch viele, viele Themen, über die wir in Zukunft zu dem Thema sprechen können.
Ja, sehr gute Idee, Agnieszka. Gefällt mir.
Okay. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, dass ihr diese vierteilige KI-Reihe mit uns verfolgt habt. Es hat uns großen Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt, aber wir wissen, wir sind an einem spannenden Punkt der Zeitgeschichte, wo eigentlich die Entwicklung gerade jetzt passiert, aber gleichzeitig eben auch die Beschäftigung damit, die rechtliche, die wissenschaftliche Auseinandersetzung zeitnah passiert. Das ist eine unglaubliche Chance, weil wir jetzt gerade etwas, was in der Gesellschaft, in den Unternehmen, in der Gesetzgebung implementiert wird, mitverfolgen können. Von daher mal gucken, was die nächste Zeit so alles bringt zu dem Thema. Für Feedback, Informationen und Anregungen erreicht ihr uns gerne unter podcast@bsi.bund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt cybersicher.